Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, herzlich willkommen zu Predigt. Mit der heutigen Predigt beginnt eine siebenteilige Predigtreihe über die sieben Sendschreiben der Offenbarung. Das Thema ist heute die Gemeinde in Ephesus. Ephesus, die achtbare Gemeinde mit erloschener erster Liebe. Ein wenig Stadtgeschichte. Da ist er. Wir befinden uns im Jahr 95 nach Christus, als der greise Apostel Johannes auf der Gefängnisinsel Patmos die Offenbarung als Multimedia-Version durch Jesus Christus bekam. Die sieben Sendschreiben, um die es in unserer Predigtreihe geht, sind ein Teil des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung, das letzte Buch des Neuen Testamentes. Das erste Sendschreiben ist an Ephesus gerichtet und hier können wir ungefähr sehen, wo das antike Ephesus sich befand. An der Westküste der heutigen Türkei, damals gehörte die Westküste, die ganze kleinasiatische Halbinsel zum römischen Imperium und es war in verschiedene Provinzen aufgeteilt und Ephesus war sozusagen die Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Ephesus war kein Provinznest. Ephesus war die viertgrößte Stadt des römischen Imperiums. Schätzungen schwanken zwischen 200.000 bis 300.000 Einwohnern. Sie hat den Titel gehabt, die erste Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Das wurde ihr verliehen. Heute existieren nur umfangreiche Ruinen, die zum Teil restauriert sind und ziehen viele Menschen an, die sich dort befinden. Ephesus, damals eine Hafenstadt, Verkehrsknotenpunkt für Handelswege aus Ost und West und Süd und Nord. Es gab ein Theater mit 25.000 Sitzplätzen. Ephesus war die Justizzentrale für römisches Recht. Die Stadt war Austragungsort der sogenannten allionischen Sportwettkämpfe. Die Stadt war sehr stark durch die griechische Kultur geprägt und die Griechen waren dafür bekannt, dass sie Sport betrieben. Also nicht nur die Spiele in Olympia, die Olympischen Spiele, sondern Ephesus war Austragungsort der sogenannten allionischen Sportwettkämpfe. Es gab eine demokratisch gewählte Volksvertretung, also das ist keine Erfindung der neueren Zeit, das haben die Griechen uns vorgemacht. Es gab öffentliche Bäder, eine umfangreiche Wasserversorgung und eine zentrale Prachtstraße war die antike Einkaufsmeile. Es war eine reiche Stadt. Zentrum der Stadt war eines der sieben Weltwunder, der riesige Tempel der Diana, so wie es die Griechen nannten und Artemis, wie es die Römer nannten. Tempel der Diana. 160 Meter lang, über 30 Meter breit und die Säulen waren 18 Meter hoch. Als Vergleich, der deutsche Reichstag ist etwa so lang, wie der Tempel der Diana war. Natürlich breiter und höher, aber nur, dass wir als Vergleich einmal sehen, was das für ein Riesending war. Der überragte alles. Dieser Tempel fungierte auch als Bank, ein Platz für Sicherheit, für Geld und Geldanlagen und Wertsachen. Und interessant, kein Heer, keine Soldaten, keine Räuber vergriffen sich an diesen Wertsachen, die im Tempel deponiert waren. Der Tempel bot auch Asylsuchenden Schutz. Jeder, der ein Verbrechen begangen hatte, war in Sicherheit vor Verhaftung und Strafverfolgung, wenn er sich innerhalb des Tempelgeländes befand. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das für Menschen waren, die sich um den Tempel herum befanden. Es waren Diebe, Mörder, Ehebrecher, Piraten. Sie alle hatten Schutz auf dem Tempelgelände. Und sie prägten natürlich auch die Stadt mit ihrem Lebenswandel. Der Tempel war außerdem ein Verkaufszentrum. Ein Verkaufszentrum für die sogenannten ephesischen Briefe. Die Ephesia Grammata, das waren heiß begehrte Zauberbriefe. Das waren Abonnentbriefe, die dem Besitzer zum Beispiel Erfolg im Geschäftsleben oder bei kinderlosen Ehepaaren versprachen, ja, wenn du diesen Brief kaufst, dann kriegt ihr bestimmt ein Kind. Der sollte helfen bei unheilbaren Krankheiten und bei allen möglichen Lebensumständen. Ephesus war nicht nur eine reiche Stadt, es war die okkulte Hochburg des gesamten römischen Imperiums mit dem als 7. Weltwunder deklarierten Tempel der Gespenstergöttin Diana. Jetzt blenden wir mal aus dem Jahre 95, 40 Jahre zurück, in die Gemeindegründung. Paulus befand sich 3 Jahre vom Jahr 52 bis 55 nach Christus in der Stadt und hat dort mit seiner Mannschaft evangelisiert. Es sind also 40 Jahre vorüber in der Situation, in der Jesus das Sendschreiben an die Gemeinde schickt. Und es entstand durch den Apostel Paulus eine christliche Gemeinde. Das Evangelium, ihr Lieben, hatte solch eine Kraft, dass nach einigen Monaten sich die heidnische Gesellschaft veränderte. Die Tempel entleerten sich und der Wirtschaftszweig der Amuletthersteller kämpfte mit dem Ruin, was zu dem Aufstand unter dem Silberschmied Demetrius führte. Lest mal Apostelgeschichte 19 und 20. Das kann man kaum glauben, was da passierte. Das Evangelium hatte eine Salzkraft, dass die ganze Bevölkerung erfasste. Wer sich zu Jesus Christus bekehrte und vorher Amulette oder Zauberschriften oder Bücher hatte, der hat begriffen, entweder Gott oder Götzen. Nicht ein bisschen Souvenir, weil das so schön kostbar aussah, sondern die wurden vernichtet, die wurden verbrannt. Mal nachlesen, Apostelgeschichte 19. Und diese Amulette und kostbaren Zauberbücher und Sprüche hatten einen Wert von 50.000 Silberdrachmen. Dazu muss man wissen, dass ein Silberdrachme der Tageslohn eines normalen Arbeiters war. Jetzt könnt ihr mal ausrechnen, wie viele Tageslöhne da vernichtet und verbrannt wurden. Die Gemeinde hatte Schwierigkeiten, wie alle christlichen Gemeinden damals. Besonders unter dem Kaiser Domitian, der den sogenannten Kaiserkult noch verstärkte. Er hat als Gesetz herausgelassen, ihn, Domitian, anzureden und anzubeten als Gott, den Herrn. Und das war für die Christen eine Linie, die sie nicht überschreiten konnten. Dieser Kaiserkult umspannte praktisch die ganze Politik und die ganze Macht des Römischen Reiches. Und die Römer waren sehr tolerant. Du konntest an alles glauben, du konntest alle Götzen, alle Götter konntest du anbeten. Kein Grund, misstrauisch zu sein von Staats wegen. Der Kaiserkult hielt das Reich zusammen. Ein bisschen Weihrauch vor dem Standbild des Kaisers, ein Gebet und schon war die Sache geritzt. Du konntest machen, was du wolltest. Und die Christen haben lieber sich verfolgen lassen, haben sich lieber quälen lassen, haben sich lieber ins Gefängnis werfen lassen, als zu sagen, der Kaiser ist unser Gott. Jesus war der Gott und der Herr. Ephesus, die achtbare Gemeinde mit erloschener erster Liebe und zurück zur ersten Liebe. Der Herr Jesus stellt sich vor, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner rechten Hand. Der da wandelt unter den 7 goldenen Leuchtern. Ja, du hast, sagt er, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden. Der Herr Jesus lebt inmitten seiner Gemeinden und das waren keine Vorzeigegemeinden. Das waren Gemeinden mit lauwarmer Hingabe, mit tödlichen Kompromissen, mit heidnischem, zum Teil haarsträubendem Lebenswandel, der fromm entschuldigt wurde. Und er sagt, ich bin mitten unter euch. Ich lebe mitten unter euch. Ich gebe euch eine Chance. Deswegen hört, was ich euch zu sagen habe. Und er hält die 7 Gemeindeboten, die 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und er sagt diesen Boten, haltet euch an mich, predigt mein Wort. Ich gebe euch Kraft, ich gebe euch Geduld, ich sage euch auch, dass ihr Verantwortung habt. Ja, die Gemeinde Ephesus besitzt christliche Tatkraft. Jesus lobt die Arbeit und die Ausdauer. Keiner von denen hat sich weggeduckt und sich rausgeredet, wenn es um Wirken für den Herrn ging. Hier steht, Jesus benutzt das Wort Kopos und das beschreibt eine erschöpfende Anstrengung. Sie haben nicht mal ebenso was gemacht. Sie haben für Jesus gedient bis zum Umfallen. Und zwar ohne Ausnahme. Jesus sagt, das ist anerkennenswert. In Ephesus gab es keine Drückeberger und Halbentschlossenen. Bewundernswert. Alle setzten sich für den Herrn ein, und zwar ausdauernd, standhaft und geduldig. Und das sieht der Herr und das würdigt er. Und das findet er gut. Das hast du, sagt er. Die Gemeinde war in der gesunden biblischen apostolischen Lehre gegründet. Wahrscheinlich waren schon einige Apostelbriefe geschrieben und kursierten, aber das war noch frisch, was die Apostel ihnen weitergegeben hatten. Und der Apostel Johannes, ja, er lebte ja damals immer noch. Zwar war er auf der Insel Patmos, aber sie hatten noch einen lebenden Augen- und Ohrenzeugen unter sich. Und damit hatten sie den Prüfmaßstab für Männer, die gesagt haben, wir sind auch Apostel. Und sie haben sie geprüft und haben erkannt, nein, es ist nicht so. Ihr seid Lügner. Wir folgen euch nicht. Und ich frage mich, ob wir auch diese Kraft der Liebe und der Entscheidung und der Geisterunterscheidung haben. Das ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir da auch uns nicht auf Kompromisse einlassen. Diese Pseudo-Apostel, sie hatten kein Mandat in dieser Gemeinde. Ebenso hatten sie einen klaren Maßstab für Gut und Böse. Sie erkannten die Bösen und duldeten sie nicht. Unermüdlicher Einsatz, keine falsche Duldsamkeit, gesunde Lehre. Wie wunderbar, alles das lobt der Herr Jesus. Und jetzt kommt es. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Wisst ihr, diese Worte Jesu sind keine kalte Zurechtweisung. Es ist der klagende Schmerz eines großen Verlustes. Ephesus, wo bist du? Wo ist deine Liebe geblieben? Ich suche deine Liebe. Und so ist er unter uns auch unterwegs, dass er unsere Liebe sucht und dass er, ja, dass er hören will und sehen will, dass wir ihn lieben. Es ist der klagende Schmerz eines großen Verlustes. Und das ist sehr bemerkenswert, weil nach den alten Überlieferungen in Ephesus der Apostel Johannes, der ja noch lebte und verbannt war auf der Insel Patmos, ein Apostel war, der die Liebe gepredigt hat. Was betonte er zum Beispiel in seinem Brief? Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ja, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, schreibt er weiter, der ist ein Lügner. Denn wenn er seinen Bruder nicht liebt hat, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, der auch seinen Bruder liebe. Was war der Grund für diesen Gott, dessen Wort die Erde schuf, ein Mensch zu werden ohne Ton? Was war der Grund? Was war der Grund für diesen Gott, den Weg zu wählen an das Kreuz? Sein Tod bezahlte unsere Schuld. Was war der Grund? Seine Motivation war Liebe, denn der Ursprung der Liebe ist Gott. War Ihnen der Dienst wichtiger geworden als die Liebe zum Herrn? Offensichtlich ist die Beziehung zu Jesus im Laufe der Gemeindetätigkeit verdunstet. Ich glaube, das gibt es bis heute. Es geht auch dem Herrn nicht um Liebe oder Dienst, sondern um liebenden Dienst. Jesus fragte nach seiner Auferstehung damals, nach dem denkwürdigen Fischbrötchen-Frühstück am See, bei einem Verdauungsspaziergang, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Es war da dreimal und Petrus war ganz kleinlaut. Er sagte, Herr, du kennst alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das reichte Jesus. Weide meine Schafe, hüte meine Lämmer. Da ist der Dienst. Das möchte Jesus. Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Gottesdienstbesucher, liebe Gottesdienstbesucherin, das ist entscheidend, dass der Herr dich auch heute fragt, liebst du mich? Ich möchte mit dir über dein Leben reden. Du kannst bei mir abladen, was dich beschwert, deinen Schmerz, deinen Kummer, aber auch deine Freude. Aber lass deine Freude, deine Liebe zu mir nicht überstrahlen. Ich will deine Liebe, ich brauche deine Liebe. Ich habe dir Liebe gezeigt. Ich habe mein Leben für dich gelassen. Ja, und das ist für Jesus ein Grund zur Klage. Die fehlende Liebe, die neutralisiert alle genannten Pluspunkte. Liebe Seele, vergiss nicht, was er für dich getan hat. Was war der Grund für diesen Gott, dessen Wort die Erde schuf? Wir dürfen nie vergessen, was wir durch unsere Sünden dem heiligen Gott angetan haben. Das sind keine Bagatellen, wo man großzügigerweise sagen könnte, Schwamm drüber. Unser Gott musste, weil er heilig ist und Sünde niemals toleriert, er muss Sünde mit dem ewigen Tod bestrafen. Es geht nicht anders. Weil er heilig ist und jetzt ist seine Liebe da, was mache ich denn jetzt? Das sind verdammungswürdige Sünder. Sie sind abgekoppelt von mir. Sie wollten sein wie ich. Ja, und sie sind jetzt auf sich selbst geworfen. Sie müssen entscheiden, was gut und was böse ist. Und was dabei herauskommt, wenn der Mensch der Maßstab ist, wenn er sich selber Gott ist, das sehen wir an dieser Welt. Die Regierenden haben auch die Macht zu entscheiden, was für sie gut und böse ist. Aber sie halten sich größtenteils nicht an die Gebote und an den Willen Gottes. Wie war das beim Volk Israel? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in dem Ölbaum des Volkes Israel eingefropft sind. Israel ist nicht beiseite gesetzt. Gott will mit Israel noch einen Plan. Deswegen ist es mein Bestreben, mit Jesusgläubigen Juden Kontakt aufzunehmen. Wanja Kaczewski ist dieses Bestreben, mit diesen Geschwistern aus den Juden Gemeinschaft zu haben. Gott hat einen Plan mit seinem Volk. Ja, und wir haben das gerade im Abendmahl gefeiert, so wie damals Israel den Auftrag hatte, und du Israel sollst eingedenk sein, dass du Sklave gewesen bist im Lande Ägypten und dass der Herr dein Gott dich befreit hat. Genauso in der Erinnerung, in der Wertschätzung, in dem Hochhalten des Opfers Jesu sollen wir leben und bleiben. Das Abendmahl wird von uns einmal im Monat genommen. Und das ist nicht einfach nur so ein bisschen Brot und Wein oder Traubensaft im Vorbeigehen. Ist gebrochen mal ein Begriff. Es ist eine heilige Sache. Es ist eine besondere Sache. Es ist das, was wir sichtbar spüren für den Augenblick, wenn wir Traubensaft nehmen und Brot essen. Das ist der gebrochene, zerschundene Leib Jesu. Das tat ich für dich. Das ist mein Blut, das vergossen wurde für dich. Das tat ich für dich. Und es ist gut, wenn wir das immer wieder präsent haben. Und was tut der Herr? Er ruft auf zur Umkehr. Denke nun, und hier muss ich sagen, ich habe diese Übersetzung nur in der Lutherbibel, in der Übersetzung von 2017 gefunden, aber es interpretiert diesen großen Fall. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, und kehre um. Tue Buß und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Ihr Lieben, Verlassen der Liebe zu Jesus ist kein Ausrutscher, bei dem wir sagen können, ups, Herr, so sorry. Es ist ein Fall aus großer Höhe. Eine radikale Neubesinnung braucht es, wenn es bei uns so der Fall ist, wenn es in deinem Leben der Fall sein sollte. Und der Beweis dafür sind nicht markige, fromme Worte mit tiefer Reue und ein paar Tränen, die vielleicht sicherlich auch ehrlich gemeint sind, die das ausdrücken, sondern Jesus sagt, tue die ersten Werke. Das waren Werke der Liebe. Wie kann sich unsere Liebe zu Jesus zeigen? Im liebenden Dienst. Nicht in hohlen Worten, nicht mit frommen Begründungen. Es zeigt sich der Ernst unserer Liebe zu Jesus in der Art und Weise, wie wir dienen, wie wir ihm dienen, wie wir einander dienen. Und ich freue mich, dass wir zu Beginn des Gottesdienstes mit den Dienenden hier dort im Büro gebetet haben. Und mir wurde deutlich, ihnen ist alles so wichtig, dass der Dienst aus Liebe geschieht. Die Leuchtkraft und die Existenz der Gemeinde steht auf dem Spiel. Welch tiefer Fall von den Werken der Liebe zu lieblosen Werken. Die Leuchtkraft und die Existenz der Gemeinde steht auf dem Spiel. Ihr Lieben, so entscheidend wichtig ist die Rückkehr zur ersten Liebe dem Herrn Jesus. Er sagt das nicht einfach so. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Sein Wille überkommt uns nicht wie ein Schicksal. Er sieht ganz deutlich, hier ist eine Gemeinde, hier sind Einzelne gefragt. Die Umkehr zu Jesus ist immer eine persönliche Willensentscheidung. Sie kann mit Gefühl, sie kann mit Tränen verbunden sein. Das muss aber nicht sein. Das ist sehr individuell. Aber der Herr schaut ins Herz und er sieht, ob du es ernst meinst, wenn es an der Stelle wirklich nötig ist. Ich möchte euch nicht etwas überstülpen, was ihr vielleicht so gar nicht als eure Situation erkannt habt. Ich möchte das einfach aufdecken und die Möglichkeit. Er gibt uns die Möglichkeit zur Umkehr. Er lässt uns nicht fallen wie eine heiße Kartoffel. Rückkehr zur ersten Liebe. Und dann, ja, dann kommt zum Schluss noch einmal eine Ermutigung. Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Lest bitte genau. Er sagt, ich hasse, genau wie du, Ephesus, die Werke der Nikolaiten. Er hasst die Sünden, aber nicht die Sünder. Denen billigt er immer wieder durch seine Liebe und durch den Aufruf zur Umkehr, die Rückkehr zu ihm zu. Nicht die Sünden, nicht die Sünder, sondern ihre Sünden werden verabscheut. Nicht die Verirrten, die Verlaufenen, sondern ihre Verirrungen, das, was sie taten, wurde gehasst. Ja, Jesus kann hassen. Und Gemeinde Jesu kann auch in diesem Sinne hassen. Dieses Wort, was gebraucht wird im Griechischen, das bedeutet zurück, entschieden zurückweisen. Absolut nichts damit zu tun haben zu wollen. Nein, das wollen wir nicht. Nein, Jesus, hilf uns weiter, das Böse nicht zu wollen. Das meint die Bibel unter Hassen. Wer waren denn diese Nikolaiten? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Das, was ich herausgefunden habe, ist eine sehr alte kirchenhistorische, sind alte kirchenhistorische Quellen. Und sie sagen, dieser Begründer dieser Sekte der Nikolaiten war der ehemalige Diakon Nikolaus, der Apostelgeschichte 6, Vers 5 von den 7 Diakonen und 7 Almosenpflegern erwähnt wird. Ein Proselyt aus der Stadt Antiochien. Er war kein gebürtiger Jude, er war einer, der zum Judentum und dann zum Christentum übergetreten ist. Wie dramatisch ist das denn, dass jemand, der gedient hat, zu einem Irrlehrer wird? Der eine ganze Gemeinden vergiftet mit seiner Irrlehre. Was lehrte er denn? Er lehrte zum Beispiel, wir haben mit Götzenopferfleisch zu tun, das im Tempel den Götzen geweiht wird. Das ist kein Problem. Liebe Brüder und Schwestern, kein Problem. Wir haben dann nämlich vollmächtige Beschwörer, die treiben den Fleischteufel aus dem Götzenopferfleisch raus. Und man könnte es essen. Ich habe das mal so knapp und kurz gemacht. Und dann war das so, dass sie dann auch, was ihren Lebenswandel anging, die Nikolaiten am 8. Tage Frieden bekamen. Und das hatte auch einen Hintergrund. Frieden empfangen bedeutet, egal was ihr gelebt habt, egal wie ausschweifend euer Sex war, mit mehreren Partnern und Partnerinnen, Sex neben der Ehe, Sex ohne Ehe, Prostitution, kultische Prostitution, alles kein Problem, nach 8 Tagen werdet ihr automatisch wieder in die Gemeinschaft der liebenden Gemeinde aufgenommen. Versteht ihr? Und das war natürlich sehr verführerisch. Das hörte sich vielleicht so an. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen doch den Bedürftigen helfen, oder? Keiner soll zu kurz kommen. Geld, materielle Dinge, Essen, Trinken. Da gibt es die Liebesmale, die sogenannten Agapen für bedürftige Gemeindeglieder. Wir haben, ist das nicht wunderbar? Wir haben alles gemeinsam. Keiner braucht zu hungern. Keiner braucht etwas zu entbehren. Warum denn nicht auch dann die Frauen und Männer? Hab Spaß, hab Sex, stille ihn wie Hunger und Durst. Ist doch ein ganz natürliches Bedürfnis. Wenn du Hunger hast, isst du was. Wenn du Durst hast, trinkst du was. Wenn du Bedürfnis nach Sex hast, mach's einfach. Und weißt du was, mein Lieber, meine Liebe? Christus hat dir die Freiheit gegeben. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Zack. Und so war das dann damals. Und so trieben sie dort ihren Irrtum und ihr Unwesen. Vielleicht meinte er, dass diese Menschen einmal eine größere christliche Freiheit bekamen dadurch. Nein, sagt Ephesus, das hassen wir, das weisen wir zurück, das wollen wir nicht. Und die waren ja nicht von auf einmal weg. Die waren ja immer wieder da. Die sprachen ja miteinander. Die sagen ja, wir dienen ja auch Gott. Jesus ist uns wichtig, aber guck mal, welche Freiheit er uns gegeben hat. Nein, sagte die Gemeinde, das wollen wir so nicht. Sie hassten das. Zum Schluss. Die letzte Folie, da ist er. Wer Ohren hat, zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Das ist so großartig in der Seelsorge Jesu. Er differenziert. Das ist für uns auch so wichtig, dass wir in der Seelsorge, in der Predigt, in unserem privaten und Geschäftsleben dieses Prinzip der Ausgewogenheit üben. Hast du es ein für alle Mal? Nein. Darfst du bitten, dass der Herr die Kraft des Geistes gibt, es immer wieder zu tun? Ja. Einmal? Nein. Immer wieder, jeden Tag. Der Herr ist treu. Der Herr ist treu und er schenkt uns die Kraft, seinen Willen zu tun. Zu tun, nicht nur zu hören. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies steht. Wie wunderbar. Jesus macht denjenigen Mut, die überwinden. Was sind das? Sind das christliche Supermänner oder Superfrauen? Oh nein. Schwache Menschen, Christen mit Handicap, so wie du und ich. Überwinden heißt nicht Power. Überwinden heißt, sie bleiben Jesus treu bis zum Schluss. Bis zum Tod, bis in den Tod. Sie halten durch. Herr, wo sollen wir gehen? Dem Kaiser opfern, um dieses Leben ein bisschen kulturell anständiger zu machen? Das können wir nicht. Der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Er stärkt diejenigen und macht ihnen Mut zu überwinden. Klammere dich an Jesus Christus fest. Wirf deinen Anker in seine Heiligkeit und seine Liebe. Ich bitte dich als Prediger des Evangeliums. Es hat ewigen Bestand und ewigen Lohn. Dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Der Anfang kommt zum Ende. Gemeinschaft mit Gott vor dem Sündenfall, der Baum des Lebens, im Paradies, von dem verwehrte Gott den sündigenden, gesündigt habenden Menschen zu essen. Denn dann wäre die Sünde ewig gewesen. Er musste sie vertreiben, um sie zu schützen, weil er noch einen Plan mit ihnen hatte. Aber jetzt durch Jesus haben sie Zutritt, alle Überwinder zum Baum des Lebens. Und wisst ihr, Brüder, Schwestern, wir haben dieses ewige Leben, seit wir unsere Bekehrung schon in uns. Da müssen wir nicht warten und sagen, ja, schenke mir das ewige Leben. Es ist da. Wer glaubt, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Wie wunderbar ist das denn? Und so schließt der Herr dieses denkwürdige Schreiben an die Gemeinde in Ephesus mit einer Ermutigung ab. Wisst ihr, ich habe zu Beginn des Gottesdienstes und damit schließlich einen Impuls gekriegt. Ich weiß nicht, für wen das heute ist. Es kann sein, dass es nur etwas ist, was mir wichtig geworden ist. Aber es kann auch sein, dass es jemanden unter euch betrifft. Dieser Impuls stammt von dem Missionar Jim Elliot. Und der hat gesagt, der ist kein Narr, der loslässt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht mehr verlieren kann. Nochmal. Der ist kein Narr, der loslässt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht mehr verlieren kann. Ich schließe mit einem Wort Jesu. Selig sind, die Gottes Wort hören und es dann tun. In Jesu Namen. Amen.